Ja, wir sind heute beim zweiten Teil oder bei der zweiten Predigt zum Thema Jesu Autorität in seiner örtlichen oder seiner Ortsgemeinde, wo wir gemeinsam durch die Ortsgemeinde quasi gehen und die Strukturierung, wie Jesus seine Gemeinde strukturiert hat, geordnet hat. Und diese kurze Predigtreihe soll für euch eine Hilfe sein, auch zu sehen, weshalb wir Dinge so machen, wie wir sie machen in unserer Gemeinde. Und wir orientieren uns dabei grob an 5 Stufen, wie Jesus seine Autorität in der Gemeinde ausübt. Wir haben schon letztes Mal bei den ersten 3 Stufen begonnen. Wir haben bei Jesus Christus selbst begonnen, Jesus der Herr der Gemeinde. Wir haben über seine Autorität nachgedacht und seine Autorität, die eben alle anderen Stufen oder alle anderen Ebenen von Autorität bestimmen soll. Wir haben auch gesehen, dass Jesus in der Gemeinde durch sein Wort regiert. Und wir haben darüber nachgedacht, was das für Konsequenzen hat für uns als Ortsgemeinde. Und wir haben angeschaut, wie gute Lehre oder gesunde Lehre oder wie Paulus auch sagt, das Evangelium Autorität haben soll in einer Ortsgemeinde, verbindlich sein soll für alle. Und wir werden heute 2 weitere Instanzen von Gottes Autorität in der Gemeinde betrachten, nämlich erstens, die Ortsgemeinde selbst ist eine Instanz von Gottes Autorität. Und dann werden wir uns anschauen, die Leitung durch Älteste. Und weil das eben auch eine Themenpredigt ist und weil ich da auch einzelne Sachen anstoßen werde oder kurz berühren werde und nicht auf alles in die Tiefe eingehen werde, dachte ich, es kann euch eine Hilfe sein, wenn ihr hier auch besonders Notizen macht. Also wem das hilft, ohnehin Notizen zu machen. Wer gerne eine kleine Strukturierung haben möchte oder eine Hilfe dazu, ich habe euch die 2 Teile der heutigen Predigt hier auf ein kleines Handout geschrieben, wo ihr dann auch zum Beispiel die Bibelstellen aufschreiben könnt. Ich gebe das einfach mal durch die Reihen. Wem das eine Hilfe ist, gerne. Um dann eben später, vor allem wenn vielleicht Fragen aufkommen in der Predigt, später dann nochmal das zu vertiefen und nochmal die einzelnen Bibelstellen oder die einzelnen Kapitel in unserer Gemeindeordnung oder im Glaubensbekenntnis nachzuschauen. Ja, wir werden heute einmal in der Predigt beim Falschen beginnen, um dann zum Richtigen zu kommen. Und dabei wollen wir jetzt mal 2 zu einfache Modelle von Autorität und von Diensten in der Gemeinde anschauen und dann überlegen, was jeweils die Bibel zu diesen falschen oder zu einfachen Modellen sagt. Und das erste Modell ist das Modell, dass in der Gemeinde alles über einen Pastor laufen soll. Man könnte sagen, das ist das Einer-für-alle-Modell oder bei 2 Pastoren das Zwei-für-alle-Modell. Und das wäre die Art von Gemeinde, wo eigentlich, vielleicht könnte man sagen, der Gottesdienst eine Art One-Man-Show ist. Von einem Professionellen, der es vielleicht studiert hat, Theologie oder wie auch immer, und der jetzt eigentlich alles macht, wo die Entscheidungen irgendwie auch zentralisiert werden, die Lebensweisung über eine Person läuft und man grundsätzlich die Einstellung hat, ja, die wichtigsten Dienste, die soll der machen, der es eben kann, eben der zum Beispiel angestellt wird. Wir sehen dieses Modell natürlich nicht immer in dieser extremen Form, aber wir sehen das zum Beispiel heute eher in der Landeskirche, nicht in allen, aber in Landeskirchen, wo eben ein Pastor als professionell angestellt wird. Und das zweite Modell ist das Modell frei für alle. Und das sind Gemeinden, oder das ist eine Gemeinde, wo viel betont wird, dass wir eben alle gleich sind. Und wir sind alle Brüder, wir sollen keinen Meister haben, sagt ja auch Jesus. Und wo dann aber auch die Unterschiede verneint werden, vielleicht Unterschiede in Gaben und unterschiedliche Berufung und eben auch Unterschiede in der Autorität. Also das ist das frei für alle Modell. Und wir wollen jetzt beginnen bei diesen Modellen jeweils und schauen, was die Bibel dazu sagt. Das wird auch die Struktur sein der heutigen Predigt. Wir werden erstens beim Einer für alle Modell starten. Und dann schauen wir uns im Kontrast dazu die biblische Lehre der Autorität der Ortsgemeinde an. Und dann gehen wir zum Frei-für-alle-Modell und schauen uns im Gegensatz dazu das Ziel der Erbauung der Gemeinde durch die Autorität von Ältesten an. Nun, vielleicht kommt bei euch die Frage auf, oder vielleicht wird der eine oder andere in unserem christlichen Umfeld auch fragen, wieso ist es eigentlich so wichtig? Wir leben in einem Umfeld, was im Prinzip sagt, wir Gemeinden sind halt einfach unterschiedlich in unseren Prägungen und vielleicht derjenige kommt aus der Landeskirche, macht es eher so, derjenige kommt eher aus vielleicht einer Brüdergemeinde oder aus der Charismatik und wir sind nun mal unterschiedlich. Und wieso ist das eigentlich so schlimm? Wieso müssen wir uns damit so intensiv beschäftigen? Und ich möchte zuerst darauf einfach eine Antwort geben, weil ich glaube, es ist wichtig, uns diese Antwort vor Augen zu halten. Erstens müssen wir sehen, dass die Gesundheit der Gemeinde davon abhängt, ob wir verstanden haben, wie Jesus die Gemeinde strukturiert haben und es auch umsetzen. Die Gesundheit der Gemeinde hängt davon ab. Und wenn wir sagen, das ist alles eigentlich nicht so wichtig und wir beschäftigen uns damit nicht, dann sind wir eigentlich wie jemanden, dem ein Medikament angeboten wird. Und dieses Medikament war so teuer, dass es einem das Leben gekostet hat, damit wir es bekommen können. Und wir dann sagen, nee, ich brauche das nicht. Gott hat die Gemeinde mit seinem Blut erkauft, haben wir heute Morgen gesehen. Und Gott hat sich eine gesunde Gemeinde erkauft, nicht eine kränkliche Gemeinde. Und wenn wir jetzt sagen, das kümmert mich nicht, wir beschäftigen uns nicht damit, dann sagen wir im Prinzip, Gott, mich interessiert nicht, was du erkauft hast mit deinem Blut. Und zweitens sagen wir Gott auch, dass Gott nicht klar reden kann, weil wir im Prinzip sagen, ja, der eine versteht es halt so, der andere so. Aber die Bibel sagt ganz klar, dass Gott zu seinem Volk redet auf eine Art und Weise, dass er verstanden wird und verstanden werden kann für diejenigen, die hören. Und so möchte ich euch bitten, einfach zum Anfang dieser Predigt, hier das sind Themen, die so zentral sind für uns als Gemeinde auch. Und es ist so wichtig, dass ihr euch auch individuell mit diesem Thema auseinandersetzt. Deswegen auch die Ermutigung, macht euch Notizen und genau hinzuhören und auch dann über diese Dinge zu reden, wenn Fragen aufkommen. Und das Ziel für heute ist, dass wir letztlich sehen, dass beide diese Sichten, eben diese eine für alle Sicht und die frei für alle, letztlich Reduktionismen sind. Sie reduzieren die wunderbare Balance, die ausgewogene Sicht der Bibel auf ein paar ausgewählte Bibelstellen oder Wahrheiten. Und sie machen das Miteinander in der Gemeinde letztlich ungesund. Also, dann lasst uns beginnen. Wir beginnen mit der eine für alle, mit dem eine für alle Modell und schauen uns im Gegensatz dazu die Autorität der Ortsgemeinde an. Also das eine für alle Modell sagt im Prinzip, wir brauchen einen Profi, der das macht, einen, der das gelernt hat. Und diese eine für alle Modell hat im Prinzip die Einstellung, ich komme zum Gottesdienst und schaue zu. Ich schaue zu, wie das hier gemacht wird. Ich bin vielleicht dabei, aber ich bin im Prinzip Nutznießer davon, was in der Gemeinde geschieht. Und wir haben letztes Mal unter anderem die Autorität der gesunden Lehre angesprochen und des Evangeliums. Und wir haben aus Galater 1 gelesen. Und wir gehen jetzt nochmal zu Galater 1 zurück. Bitte schlagt mit mir Galater 1 auf. Und wir schauen uns da nochmal die Verse 6 bis 7 genauer an. Paulus hatte ja dort der Gemeinde in Galatien geschrieben: Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lässt von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Während es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Und was ich will, dass wir jetzt sehen, ist, zu wem hier Paulus spricht. Paulus spricht hier nicht zu den Ältesten. Paulus spricht hier zur Gemeinde als Ganzes, zur Ortsgemeinde. Und er sagt der Ortsgemeinde, dass die Ortsgemeinde sich insgesamt als Gesamtes abwenden lassen hat von der Autorität des Evangeliums. Das heißt, die Gemeinde in Galatien hatte die gesunde Autorität des Evangeliums verloren. Also wir sehen die eine Stufe der Autorität, die verloren geht, aber wir sehen auch das Versagen einer weiteren Stufe der Autorität, nämlich die Gemeinde vor Ort selbst. Und Paulus spricht sie mit ihr an, ihr als ganze Gemeinde. Und weshalb spricht er sie an? Weil die Gemeinde hätte die Wahrheit des Evangeliums bewahren sollen. Paulus nennt nämlich die Ortsgemeinde in 1. Timotheus 3, Vers 15 der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Also ein Pfeiler ist etwas, was ein Gebäude aufrechterhält. Eine Grundfeste ist etwas, was ein Gebäude stabil macht. Und er sagt hier, dass die Ortsgemeinde, dass ihre Aufgabe ist, die Wahrheit hochzuhalten und aufrechtzuerhalten und stabil zu halten, festzuhalten an der Wahrheit. Sie hat die Aufgabe, die Ortsgemeinde, die Zentralität des Wortes Gottes und die Wahrheit biblischer Lehre, diese zwei Stufen der Autorität Gottes, diese Stufen zu schützen und zu bewahren und zu verteidigen und zu verbreiten. Und diese Aufgabe gibt der Gemeinde eine große Autorität. Stelle dir mal vor, du hättest die Aufgabe bekommen, irgendwo einen König, einen Monarchen zu repräsentieren und dann vor anderen Menschen seine Interessen und Ziele zu vertreten. Du würdest dich total geehrt vorkommen. Der Monarch hat dich gewählt und dir diese Aufgabe gegeben. Das wäre eine Aufgabe, die dir letztlich große Autorität verleihen würde. Und die Bibel sagt sogar, dass wir durch unseren Herrn Jesus und durch sein Evangelium zu Königen gemacht wurden. In 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Und jetzt kommt das, was Paulus sagte, dass hier die Grundfeste der Wahrheit ist, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Johannes sagt es so, der uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Königen, die sogar mit Jesus regieren werden. Das steht in Johannes 1, Vers 6 und 3, Vers 21. Und Petrus und Johannes reden von nicht so sehr von den Individuen in der Gemeinde, sondern sie reden vor allem hier in den zwei Versen von dem Volk Gottes. Johannes sagt, der uns gemacht hat zu einem Königtum. Also die Gemeinde insgesamt trägt diese Autoritäten soll sie ausüben, schon jetzt. Und die praktische Ausübung dieser Autorität ist die versammelte Ortsgemeinde an jedem Ort, wo sie sich treffen. Jesus spricht zu jeder seiner verstreuten, noch so scheinbar unbedeutenden örtlichen Gemeinden, wenn er sagt im Lukas 12, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben, das Königreich. Und in Matthäus 18, Vers 18, da sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden bindet werden, das wird im Himmel gebunden werden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, also ihr kleine Gruppe versammelter Gläubigen, ihr, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Und wir sehen hier schon die erste praktische Auswirkung der Autorität der Ortsgemeinde, nämlich das Gemeindegebet, das gemeinsame Gebet. Die Entscheidungen, die unsere Bundesregierungen hinter verschlossenen Türen fällen, die haben weitreichende Konsequenzen für das ganze Land und vielleicht noch darüber hinaus in Europa. Aber Jesus sagt hier, dass diese kleine Herde mit ihren Gebeten und Gott wohlgefälligen Entscheidungen, deren Worte haben solches Gewicht, dass sie in ihren Auswirkungen bis in die unermesslichen Weiten des unsichtbaren Reiches der Himmel vordringen und wieder zurück. Und liebe Geschwister, die Anwendung dessen ist unser gemeinsames Gebet, im Gebetstreffen am Mittwoch. Das Gebet, dass wir uns zum Gebet sammeln, das hat nicht nur die Funktion, dass wir uns irgendwie anspornen und wenigstens einen Gebetstermin pro Woche irgendwie wahrnehmen sollen und da eine gewisse Regelmäßigkeit reinkommt, sondern die Tatsache, dass sich die Gemeinde versammelt und dann Amen sagt zu gemeinsamen Anliegen, die wir vor Gott bringen. Das sagt Jesus, dass das die Dinge im Himmel bindet oder löst. Also wenn wir uns gemeinsam treffen als Ortsgemeinde, dann nehmen wir diese Autorität gemeinsam wahr. Und ich möchte noch einige weitere Bereiche zeigen, wo die Autorität unserer örtlichen Gemeinde in unserem Gemeindeleben sich zeigen soll. Also erstens haben wir gesehen, im gemeinsamen Gebet, zweitens in der Beteiligung am gemeinschaftlichen Gottesdienst und dem Leben vor Gott. Also mit Leben vor Gott meine ich das Miteinander als Gemeinde, die Gastfreundschaft unter Geschwister, das Kümmern um die Räumlichkeiten, das Finanzielle sich einsetzen für die Gemeinde, das organisatorische Arbeiten und so weiter. Aber eben vor allem die Beteiligung am gemeinschaftlichen Gottesdienst, was ja das Zentrum all dieser Dinge ist. Es ist total spannend, dass beide, Petrus und Johannes, beide verknüpfen unsere Königsherrschaft damit, dass wir Priester Gottes sind. Also Petrus hat ja gesagt, ein königliches Priestertum. Er verknüpft die beiden Dinge. Und Johannes sagt, der uns gemacht hat zu einem Königtum, und ich habe dann nicht gelesen, aber Johannes sagt nachher noch zu Priestern. Und wir haben das Privileg, den Gottesdienst als Priester zu führen. Also sie verknüpfen unsere Königsherrschaft damit, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Und zwar als gemeinsam als Ortsgemeinde. Und das möchten wir auch betonen in unserer Gemeinde. Wir haben in unserer Gemeinde keine, in Anführungsstrichen, Geistlichen, die eben den Gottesdienst abhalten, während die anderen zuschauen, sondern wir feiern gemeinsam den Gottesdienst. Wir singen gemeinsam, wir sprechen damit, wenn wir singen, gemeinsam Gottes Wort, ermahnen uns gegenseitig, ermutigen uns gegenseitig. Und loben gemeinsam Gott. Und deine Stimme letztlich, dein Mitsingen in deinem Herzen und mit deinem Mund ist ein Teil des Gottesdienstes. und ist wichtig. Und selbst wenn wir beten von vorne, dann leiten wir das Gebet an, mit dem Sinn, dass alle mitbeten, dass wir als Gemeinde diese Autorität wahrnehmen und diese Verantwortung. Und deswegen haben wir in letzter Zeit auch bewusst manchmal diese gemeinsamen Gebete gemeinsam gesprochen, um das auch bewusster zu machen. Wir sind als Gemeinde hier, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Und das ist für uns ein Anliegen, dass wir als Geschwister, als Glieder befähigt werden, also jedes einzelne Mitglied der Gemeinde befähigt wird und ermutigt wird, auch gegebenenfalls Teile des Gottesdienstes zu übernehmen, aber auch vor allem untereinander im Gottesdienst zu erbauen, neben den Gottesdiensten in Gesprächen von Gott benutzt zu werden als Werkzeug. Wir werden darauf gleich nochmal näher eingehen. Also auch für unser praktisches Miteinander, wir können uns nie vor unserer Berufung zurückziehen, nämlich der Berufung, an diesem Königreich mitzubauen. Und auch nie sagen, dass wir in unserer Ortsgemeinde nicht gebraucht werden. Paulus macht das in 1. Korinther 14 sehr deutlich. Wir alle sind durch Gott unterschiedlich begabt und wir werden in unserer Unterschiedlichkeit gebraucht für die Gemeinde. Oder er benutzt dann das Bild des menschlichen Körpers mit seinen Einzelteilen. Ich werde hier einen längeren Abschnitt vorlesen. 1. Korinther 12, 14 bis Vers 25. Denn auch der Leib, also der menschliche Körper, ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwas nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Und wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig, und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre. Und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab. Wir könnten sagen, umso größere Autorität, Vorrecht. Und dann, Vers 25, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Also wenn du je auf den Gedanken kommst, dass die Ortsgemeinde dich nicht braucht, im Sinne von, wir haben ja unsere Ältesten und wir haben die aktiveren Mitglieder und so weiter, dann verbanne diesen Gedanken. Sie braucht dich, denn Gott hat es so bestimmt. Du bist ein Teil dieser Priesterschaft. Du bist bestimmt, Gottes Autorität in diese Welt zu tragen. Du bist, wie auch die Älteste oder Diakone, zum Dienst berufen. Also erstens, wir sind zum Gebet berufen, zum gemeinsamen Gebet. Zweitens, unsere Autorität zeigt sich darin, dass wir uns beteiligen am gemeinschaftlichen Gottesdienst und dem Leben vor Gott. Und drittens, die Autorität der Ortsgemeinde zeigt sich im Entscheiden, in Entscheidungen und im Ringen um die Frage nach Gottes Willen. Wir sehen das sehr schön in Apostelgeschichte Kapitel 6 und ich bitte euch, das auch mal konkret aufzuschlagen. Apostelgeschichte Kapitel 6, da finden wir die Wahl der Diakone in der frühen Gemeinde. Und ich lese dort die ersten 6 Verse vor. Und bitte achtet schon einmal auf die Rolle der Ortsgemeinde in diesen Versen. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer. Die Hellenisten waren die griechisch geprägten, von der griechischen Kultur geprägten, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Also sie sagten ganz klar, was ihre Aufgabe war als Apostel und sagten: Wir haben nicht die Zeit dafür, dieses Problem zu lösen. Und dann, Vers 3, so seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge. Und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prokurus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Also wir sehen in diesem Abschnitt immer wieder, durchzieht sich die Betonung der Autorität der Apostel. Die Apostel haben das initiiert hier, die mussten die Hände auflegen. Aber seht ihr, mitten in dieser Betonung der Apostel, die Ortsgemeinde entscheidet letztlich, wer dienen soll. Also die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei, Vers 2. So seht euch nun um, Brüder, im Vers 3, nach 7 Männern. Die Gemeinde sollte wählen, die Ortsgemeinde. Und selbst dann später in Apostelgeschichte, beim Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15, wo die Ältesten und Apostel sich trafen, um über das Vorgehen bei den Heiden zu reden, also ob die sich dem ganzen Gesetz Mose unterwerfen sollten oder nicht. Zu Beginn des Kapitel 15 in Apostelgeschichte sehen wir, wie eben dann die Apostel und die Ältesten der Gemeinden zu einer Einigung kamen. Und ab Vers 22 wird dann beschrieben, wie sie den Entschluss per Brief an alle Gemeinden senden. Und da steht: Daraufhin beschlossen die Ältesten und die Apostel und die Ältesten zusammen mit der ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas und so weiter. Und diese Einmütigkeit, also erstens die Einmütigkeit, dass sie zusammen übereingekommen sind über diese schwierige Frage als Älteste und Apostel, und dann auch die Übereinstimmung innerhalb der Gemeinde. Die Gemeinde hat mitgestimmt oder mit übereinstimmt mit ihrem Entschluss. Diese Einigkeit veranlasst sie dann zu sagen im Vers 28, denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen. Also sie sagten, diese Einheit und die gemeinsame Überzeugung in den Entscheidungen, das muss doch heißen, dass Gottes Geist gewirkt hat unter uns. Dass er uns als Gemeinde Einheit geschenkt hat. So wie Jesus ja genau wollte und bestimmt hatte. Und die Apostel hatten hier nicht einfach mit ihrer apostolischen Autorität entschieden. Also es war keine 12-Mann-Show hier. Die 12 Apostel, die von Jesus eingesetzt wurden, hätten doch einfach entscheiden können. Sie waren die Apostel, sie hatten die Autorität. Aber diese Entscheidung hier in Apostelgeschichte 15 stand am Ende einer langen Debatte. Also Petrus ist nicht einfach aufgestanden und gesagt, so und so ist es, so entscheiden wir, sondern da war viel Wortstreit, Vers 1. Vers 7, viel Wortwechsel. Also sie rangen um die Einheit anhand des Wortes Gottes. Zitierten aus dem Alten Testament, argumentierten, bis sie zu einer Einheit als gesamte Gemeinde kamen. Und wir sehen das immer wieder in der Bibel, dass auch da, wo Gott Autoritäten eingesetzt hatte, ihm die Autorität der ganzen Gemeinde wichtig war. wo waren Leute, die am meisten Macht hatten, vielleicht in der Bibel, so als einzelne Personen? Das waren wahrscheinlich die Könige im Alten Testament, nicht wahr? Aber selbst bei den Königen betont die Schrift, dass sie von dem Volk Gottes anerkannt waren. Wir sehen das zum Beispiel im ersten und zweiten Buch Samuel, wo der Schreiber betont, dass David eben wirklich dann am Ende vom ganzen Volk anerkannt wird als Gottes König. Und wir sehen diese Betonung nochmal in dem Buch der Chroniken, wo immer wieder wie ein Refrain durch Chroniker durchgeht, die ganze Gemeinde, die ganze Versammlung, die ganze Gemeinde und so weiter. Und sie erkannten dann den König David, Gottes König, an. Also Autoritäten innerhalb der Gemeinde dürfen nicht einfach Kraft ihrer Autorität über den Köpfen der anderen hin Dinge entscheiden. Stattdessen will uns Gott als Ortsgemeinde dahin führen, dass wir eben als Gemeinde zu einheitlichen Überzeugungen kommen. Wir sehen beim Apostelkonzil, hier hat zwar nicht die ganze Gemeinde an der Debatte teilgenommen, das wäre wahrscheinlich unweise und nicht produktiv gewesen. Aber auf jeden Fall war intensives Diskutieren und Nachdenken auf der Basis von Gottes Wort ein Teil dieses Entscheidungsprozesses. Und praktisch setzen wir das als Ortsgemeinde oder suchen wir das umzusetzen, dadurch, dass wir wichtige, kritische Entscheidungen vor die Gemeinde bringen. Und das im Rahmen von Mitgliederversammlungen. Also hier entscheiden wir gemeinsam zum Beispiel über die Aufnahme neuer Gemeindeglieder oder die Einsetzung von Ämtern oder der Umgang mit den Gemeindefinanzen und so weiter. Also wir sollen auf biblischer Basis als Gemeinde eine Einheit suchen. Und das ist nichts anderes als das, was Paulus in Philipper 2 von der Ortsgemeinde fordert. Er sagt, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid. Also, wir haben gesehen Gebet, wir haben gesehen, dass die Gemeinde in ihren Entscheidungen und dann auch in Beteiligung im gemeinschaftlichen Gottesdienst die Autorität ausüben soll, die sie hat. Und wir sehen jetzt nochmal zwei Bereiche, also der vierte Bereich, wo die Mitglieder der Ortsgemeinde Verantwortung tragen, ist in der Sorge füreinander und in der Seelsorge. Ich habe das bereits schon angedeutet. Viele Christen heutzutage würden sagen, Seelsorge, das ist entweder die Aufgabe von einem Psychotherapeuten oder von den Ältesten. Und wenn möglich Ältesten mit einer Fortbildung. Aber die Bibel sagt, dass wir Älteste die Aufgaben haben, euch zu befähigen, selbst Seelsorge zu üben aneinander. Römer 15, Vers 14 sagt, da sagt Paulus, schreibt an die Brüder, an die normalen Geschwister in der Gemeinde von Rom, ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Und das Wort, was hier für ermahnen gebraucht wird, nouteteo im Griechischen, bedeutet nicht nur ermahnen, es ist ein Wort, was mehrere Bedeutungen hat. Es kann bedeuten ermahnen, aber auch anspornen oder ermutigen. Und das ist das, was wir eigentlich mit Seelsorge verbinden. Und ich möchte euch hier auch vielleicht in eine ungemütliche Situation hineinbringen und sagen, wir sind so schnell, glaube ich, in einer Gemeinde mit dem Status quo zufrieden. Irgendwie zu sagen, wir sind einfach irgendwie dabei und die Ältesten machen die geistliche Arbeit und wir sind dann oft so beschäftigt mit unseren Problemen oder mit einer vollen Woche oder drehen uns so sehr um uns selbst, dass wir diese Aufgabe nicht sehen. Wir haben die Verantwortung als Gemeinde in so eine Fähigkeit hineinzuwachsen, und zwar als individuelle Mitglieder der Gemeinde. Wir dürfen eine Sehnsucht danach haben, von Gott gebraucht zu werden als seine Werkzeuge zum Wohl und zum Segen des anderen, der Geschwister. Und das bedeutet auch, dass das schwächste, meinetwegen jüngste, unerfahrenste Mitglied der Gemeinde Gottes von Gott fähig gemacht werden kann und dafür gebraucht werden kann, den langjährigsten, erfahrensten, begabtesten Ältesten mit Gottes Wort zu konfrontieren und wenn nötig zurechtzuweisen. Das ist eine Autorität. Das ist Autorität. Und wir kommen zum letzten Aspekt der Autorität des Volkes Gottes und das ist in der Gemeindezucht. Die Autorität der Gemeinde in der Gemeindezucht. Das Kapitel 8.2 in unserer Satzung ist vielleicht das unangenehmste, oder in unserer Gemeindeordnung ist das unangenehmste Kapitel, wenn man das so durchliest, weil es eben um das öffentliche Zurechtweisen von Geschwistern geht, die in der Sünde verharren wollen. Und wenn nötig auch um den Ausschluss aus der Gemeinde. Aber wenn ihr dieses Kapitel lest, werdet ihr sehen, dass die Autorität, jemanden auszuschließen, der Gemeinde selbst zusteht. Und das hat seine biblische Begründung in zum Beispiel 2. Thessalonicher 3 und eben vor allem Matthäus 18, wo Jesus selbst sagt, dass eine Sünde, also wenn jemand konstant nicht auf Ermahnung hört, auch wenn wir einzeln dann zu zweit auf ihn zugehen, in Versuchen zu gewinnen, in Gesprächen und ihn darauf aufmerksam machen. Aber wenn er nicht auf Ermahnung hört, dass das vor der Gemeinde gebracht werden soll. Es steht nicht, Jesus sagt hier nicht vor die Ältesten, er sagt vor die Gemeinde. Und dass diese ihn Notfall ausschließen würde. Matthäus 18, Vers 17, hört er aber auf diese nicht, auf diese Brüder, die auf ihn zukommen, so sagt es der Gemeinde. Hört er aber nicht auf die Gemeinde, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Also, so behandle ihn, als wäre er nicht gläubig. Und wir sehen das Gleiche auch in 1. Korinther 5, 1 bis 5, wo Paulus der Gemeinde sagt, sie sollen die Person, die gesündigt hat, ausschließen. Wir sehen in 2. Korinther 2, Vers 6, dass die Mehrheit zu dem Entschluss kommen soll. Also hier wird offensichtlich eine Art Abstimmung gehalten in der Gemeinde. Oder Paulus will, dass eine Abstimmung gehalten wird. Die Mehrheit der Gemeinde entschließt sich dafür. Also die Gemeinde ist hier die letzte Instanz. In diese Sache selbst über die Ältesten, welche auch von der Gemeinde zurechtgewiesen werden müssen, wenn sie dem Wort Gottes gegenüber ungehorsam sind. In 10.6 in der Gemeindeordnung könnt ihr nachlesen, wie wir das als Ortsgemeinde konkret umsetzen würden. Aber wir sind uns bewusst, dass das realistisch ist, dass Älteste in Sünde fallen können und dann die Ortsgemeinde eintreten muss. Und hier ist ein Wort, der auch der Ermutigung an vielleicht welche, die zuhören, die in einer Gemeinde sind, wo das nicht der Fall ist, dass die Ältesten biblisch umgehen, dass die Ältesten mit Sünde konsequent umgehen. Und dann haben die Gemeindeglieder, haben die heilige Pflicht, die Ältesten darauf aufmerksam zu machen und sie zur Verantwortung zu ziehen. Wer die Gemeindeordnung liest, ich habe jetzt mehrmals darauf angespielt, werdet ihr merken, dass immer wieder diese Autorität der Gemeinde geehrt wird. Selbst um eine Änderung in unserer Gemeindeordnung zu machen, bedarf es, dass die Gemeinde abstimmt und sagt, okay, das ist erlaubt. Also das Modell dieses eine für alle holt einen Professionellen, der vielleicht die richtige Ausbildung hat und der alles gut kann und lasst ihm das Ganze mit der Gemeindearbeit. Dieses Modell widerspricht der Bibel einfach. Und die Bibel hat ein anderes, eine Betonung der Autorität der Gemeinde. Nun, wie denn sonst? Wie machen wir es sonst, wenn nicht über einer oder zwei für alle? Vielleicht ist dann das frei für alle das passende Modell. Und ich merke schon, wir müssen hier ein wenig schneller durchgehen durch diesen zweiten Teil der Predigt. Aber wir wollen uns anschauen, frei für alle versus oder im Gegensatz zu der biblischen Ordnung durch Älteste. Und wir haben heute Morgen schon Titus 1 gelesen und ich möchte nochmal hier Vers 5 lesen. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, ein Mangel in der Gemeinde. Was ist dieser Mangel? Damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Und dann kommt die Liste von Bedingungen, die ein Ältester erfüllen muss. Also laut Paulus herrscht in einer Gemeinde dann Ordnung, wenn Älteste da sind. Also er sagt, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst. Ordne die Gemeinde, indem du Älteste einsetzt. Und es ist klar definiert, wer diese Älteste sind. Sie werden von Titus eben eingesetzt. Das ist eine öffentliche Handlung. Die Ältesten haben klare Aufgaben. Und wir sehen die erste dieser Aufgaben einige Verse später im Vers 9. Vers 9 sagt Titus, also vorher sagte noch, das ist im Vers 9, eine, der sich an das zuverlässige Wort hält, das ist eine Bedingung für Ältestenschaft, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Und dann, denn es gibt viele Widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung, denen muss man den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihren ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinnes willen. Das Bild, was unsere Gesellschaft so oft von geistlichen Amtsträgern hat, also Hollywood zeichnet im Prinzip Priester und Geistliche so, dass diese Männer immer irgendwie sanft und das sind dann immer so ein bisschen gezähmte, etwas weiche Männer, etwas verwehrt, etwas verpeilt vielleicht. Aber das Bild hier von Ältesten ist ein komplett anderes. Ich musste schmunzeln, wie Paulus das dem Titus sagt. Älteste müssen eingesetzt werden, damit jemand diesen Menschen den Mund stopft. Also das ist ein klares Bild von Autorität in der Gemeinde, die auch durchgreifen soll. Nun, dieses Mundstopfen ist nicht verstanden als hart und rücksichtslos, sondern Paulus sagt dem Timotheus genug oft, dass er sanft vorgehen soll, dass er behutsam, dass er den Widerspenstigen mit Geduld ihn ermahnen soll, damit vielleicht Gott ihm Buße schenken würde. Aber wir sehen, dass die Ältesten in der Gemeinde ordnend wirken sollen, indem sie durchgreifen sollen, unter anderem. Und es gäbe hier viel zu sagen und ich will nur einige Punkte zu Ältesten berühren und ich will dann auch verweisen auf das Buch Leitung durch Älteste von Jeremy Rinne. Wir haben das hier auch in unserer Gemeinde ausliegen. Aber hier nur noch zwei Aufgaben der Ältesten. Also die erste ist, sie sollen die Gemeinde biblisch ordnen. Die zweite ist, sie sollen sie versorgen mit dem Ziel, sie zu erbauen. Wir sehen das unter anderem in Epheser 4 und werden dann nochmal auf Epheser 4 eingehen, so Gott will, in der nächsten Predigt. Aber wir sehen dieses Versorgen schon daran, dass die Ältesten im Neuen Testament Hirten genannt werden. Unser heutiges Wort für Pastor kommt aus dem Lateinischen für Hirte. Also eine Aufgabe eines Hirten ist es, die Schafe zu weiden und sie zu versorgen. Und in Apostelgeschichte 6, was wir schon gelesen haben, da sehen wir das nochmal spezifischer. Sie sollen die Gemeinde versorgen durch ihren Dienst am Wort und im Gebet. Das bedeutet durch den Predigtdienst und durch das persönliche Gebet. Und wir sehen auch in Apostelgeschichte 6, dass die Apostel nicht einfach sagen, jetzt entscheidet ihr mal, wen ihr für Diakone einsetzen wollt, sondern sie geben ihnen handfeste Kriterien mit. Sie sagen, es müssen Menschen sein, die weise sind, es müssen Menschen sein, die ein gutes Zeugnis haben und so weiter, voll des Heiligen Geistes. Das heißt, die Gemeinde soll entscheiden und mitentscheiden, aber die Ältesten haben hier die Aufgabe, die Gemeinde zu versorgen und ihr zu helfen, dabei zu entscheiden, ihnen biblische Kriterien mitzugeben. Und das ist auch ein Aspekt von Autorität, das Versorgen. Damit spiegeln nämlich Älteste ganz schwach und unvollkommen, aber sie spiegeln den obersten Hirten, Jesus selbst. Und Jesus ist der, der seine Gemeinde versorgt. Und dieses Versorgen ist ein Ausdruck von der Autorität von Jesus Christus. Und die dritte Aufgabe, die ich einfach ansprechen möchte, ist, die finden wir in der Apostelgeschichte 20. Das ist der Text, den Walter auch heute Morgen gelesen hat. 20, Vers 28 bis 30. Also hier redet Paulus zu den Ältesten in der Gemeinde in Ephesus und er sagt ihnen, er gibt ihnen ihren Marschbefehl. Er sagt, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehen gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Also Paulus benutzt hier wieder das Bild des Hirten, aber mit einem anderen Fokus. Jetzt nicht mehr das Versorgen, sondern jetzt das Wachen. Ein Hirte musste damals seine Schafe vor wilden Tieren beschützen und Paulus sagt, dass sie die Gemeinde Gottes vor diesen Wölfen, die hineinkommen werden, vor diesen Männern, die aufstehen werden aus der Gemeinde und die Menschen vorziehen. Hebräer 13, Vers 17 sagt, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Das heißt, Gemeinde kann nicht free for all sein, also frei für alle, sondern vielmehr ist es die Unterordnung unter Ältesten, welche die gute Autorität Gottes ausüben sollen über ihren Geschwistern. Nicht indem sie sich aufspielen oder in einer anderen Klasse wären, wie die Normalos, wie die normalen Gläubigen. Das ist völlig unbiblisch. Sondern ganz einfach, weil es Gott so bestimmt hat. Und diese üben ihre Autorität aus, indem sie erstens die Gemeinde ordnen, zweitens sie versorgen und drittens über sie wachen. Also ich hoffe, dass ihr gesehen habt und dass ihr darin bestärkt wurde, dass es weder ein Einer für alle noch ein Frei für alle Modell sein darf, sondern die Bibel beschreibt uns ein Zusammenwirken von zwei Autoritätsstufen, wo wir nicht mal sagen können, was ist genau über die andere Stufe genau gesetzt, sondern sie wirken zusammen. Die Autorität der Ortsgemeinde und ihren Mitgliedern einerseits und der Leitung durch Ältesten andererseits. All das unter der Autorität des Wortes Gottes. Ich habe gestern mit Walter telefoniert und wir haben nochmal über die Predigt gesprochen und Walter schlug vor, die Predigt in zwei Teile zu teilen, weil es zu lang werden würde. Und deswegen machen wir das jetzt. Wir wollen nächstes Mal, wir müssen noch schauen, wann das genau ist, aber das nächste Mal noch ein drittes Mal eine Predigt an diese kurze Reihe anfügen und dann uns die Frage beantworten, wie kann denn dieses Zusammenwirken von Ältesten und Leitung und der Ortsgemeinde andererseits, wie kann dieses Zusammenwirken eigentlich gelingen? Um dann auch praktischer noch, auch in der Bereich der Aufgaben in der Gemeinde und Befugnisse auch der Ältesten hineinzugehen. Aber wir haben jetzt vor allem gesehen, wie es eben nicht funktionieren sollte. Es ist eben nicht eine für alle, auch nicht frei für alle. wie sollen diese biblischen Wahrheiten denn richtig und auch praktisch umgesetzt werden? Das ist dann nächstes Mal. Wir haben als zweites in der Predigt heute die Autorität der Ältesten angeschaut, aber wir haben auch gesehen, die Ortsgemeinde selbst soll ebenfalls Autorität ausüben. Und es ist ihr göttliches Mandat und ihre Berufung. Das heißt doch, diese Wahrheit bedeutet doch, dass die Aufgaben der Ältesten uns auch zeigen, euch zeigen, was die Aufgabe jedes Gemeindeglieds eigentlich ist, in seinem von Gott zugewiesenen Umfeld. Die Ältesten sollen ordnen, du sollst dein Leben auch ordnen. Dein Privatleben, dein Familienleben. Du sollst ebenfalls ordnend und erbauend in der Gemeinde mitwirken. Die Ältesten sollen die Gemeinde versorgen. Du sollst dich selbst täglich an Gottes Wort versorgen. Du sollst deine Familien und dein Umfeld segnen, indem du durch dein Vorbild und indem du durch deine Rede Gottes Maßstäbe aufrichtest und anderen eine Quelle des Lebens wirst. Die Ältesten sollen die Gemeinde bewachen, so sollt auch ihr selbst wachen und beten zu Gott, dass der Feind niemanden aus der Gemeinde verschlinge, dass keine Bitterkeit und Unversöhnlichkeit heranwächst und die Gemeinde verderbt. Und somit sind Älteste eigentlich stets Mitarbeiter. Wir haben das gleiche Ziel wie die Ortsgemeinde selbst, wie die Mitglieder. Es ist nicht so, dass die Schafe sozusagen in eine Richtung laufen wollen und dumm sind und unvernünftig und widerstreben und dann die Hirten sie in eine andere Richtung treiben sollen, sondern es wäre ein schreckliches Zusammenspiel von Gemeinde. Wir werden uns nächstes Mal auch etwas ausführlicher mit Epheser 4 auseinandersetzen. Und dort geht es um Älteste und Dienste in der Gemeinde und um das Zusammenwirken dieser verschiedenen Autoritäten. Aber das Ziel wird hier beschrieben, das möchte ich schon mal lesen heute, ein gemeinsames Ziel, was für beide gilt, Älteste und Ortsgemeinde, in Epheser Kapitel 4, Vers 15 und 16. Wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, das bedeutet, die einander helfen, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Und das fand ich einfach etwas so Geniales bei der Vorbereitung. Diese ausgewogene biblische Sicht auf Autorität, es ist eben kein eine für alle und kein frei für alle, auch kein zwei Instanzen, die irgendwie so miteinander einfach nebeneinander so da sind oder selbst oder vielleicht gegeneinander sind, sondern ein gemeinsames Arbeiten. Die Autorität von Ortsgemeinden und die von Ältesten gemeinsam, Hand in Hand zu einem Ziel, dass wir eben laut Paulus hier gemeinsam stark werden und wachsen in Liebe zu Christus hin. Und das ist genial und schön und das ist Weisheit Gottes. Also erstens möchte ich euch mitgeben, noch zwei Punkte. Erstens, siehst du diese Berufung für dein Leben, für deine Rolle in der Ortsgemeinde oder hast du sie vielleicht tragisch vernachlässigt? Du bist hier noch die paar Jahre, die dir bleiben, auf diese Welt gesetzt als Christ, um dich der örtlichen Gemeinde anzuschließen, um ihr zu dienen, um dein Leben für sie zu geben, um zu herrschen mit der Ortsgemeinde zusammen. Ist dir diese Berufung vor Augen? Oder drehst du dich um deine eigenen Probleme? Lässt du dich vereinnehmen von Arbeit, von Familienleben, von anderen Dingen? Oder drehst du dich um diese hohe Berufung? Und zweitens möchte ich euch mitgeben, deswegen lasst uns, wenn wir von der Predigt weggehen, unsere Blicke auf diesen Gott lenken. Die biblische Lehre über Autorität ist so voller Weisheit. Und wer hat die Gemeinde erschaffen? Es war Gott. Also die biblischen Lehren über die Gemeinde ist wunderbar, die sind wunderbar ausgewogen, gesund, eben nicht reduktionistisch, sondern realistisch. Sie sind hilfreich, sie bringen Frieden in die Gemeinde und Ordnung und sind einfach genial und herrlich. Und das sollte uns staunen lehren, weil eben die vielfältige Weisheit Gottes, sagt Paulus, in der Gemeinde bekannt und sichtbar gemacht wird. Ich möchte euch eine Zeit geben, wo ihr diese Dinge nochmal vor Gott bringt und Zeit habt zum Gebet und werde dann mit Gebet schließen. Jesus, Herr deiner Gemeinde, wir preisen dich dafür, wie du in aller Weisheit und Einsicht und Menschenkenntnis und allem Realismus deine Gemeinde strukturiert hast und sie so zusammengefügt hat, dass sie Frieden haben kann und Einheit haben kann. Und so, Herr, führe uns zu dieser Einheit. Führe uns als Gemeinde dahin, dass wir deine Autorität tatsächlich umsetzen in diesen Bereichen, über die wir geredet haben. Wir bitten dich für Erweckung bei uns. Wir bitten dich für Zurechtweisung und Korrektur, wo wir es brauchen. Auch in dem, was wir tun als gesamte Gemeinde. In dem, wie wir Gottesdienst und das gemeinschaftliche Leben führen. Herr, wir bitten dich, bringe deine gute Ordnung in unsere Gemeinde hinauf, dass wir gesund werden, zur Freude deines Volkes und zur Ehre deines großen, herrlichen Namens. Amen.